Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Heute geht es besonders um das Thema Bürgerdialog. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Bitzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events, digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.ask-berlin.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Thema. Die Energiewende erfordert einen Aus- und Umbau unseres Stromnetzes. Und wie so oft bei großen Infrastrukturmaßnahmen ist dabei das Thema Bürgerdialog sehr wichtig. Dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner. Daniel Herz, seit 2018 Bürgermeister im nordhessischen Witzenhausen, und Clemens Hedwig vom Bürgerdialog Stromnetz. Hallo Daniel, hallo Clemens.
Schönen guten Tag. Ja.
Daniel, vielleicht die erste Frage an dich. Ich habe gelesen in der Zeitung, Kernthema deines Wahlkampfs 2018 war mehr Bürgernähe. Wie wichtig ist denn das Thema Stromtrasse bei euch in Witzenhausen, bei deinen Sprechstunden oder jetzt zu Corona-Zeiten in deinen ganzen Online-Formaten, die du hast? Ist das denn überhaupt ein Thema der lokalen Politik oder wird das von den Leuten als übergeordnet wahrgenommen?
Zu Beginn, wo das Thema Stromtrasse hier aufkam, war das schon Thema, auch in meinen ganz normalen Sprechstunden, die ich freitags auf dem Markt stattfinden lasse, wo ich einfach da stehe und mich von den Leuten einfach ja ganz normal ansprechen lasse und Fragen stellen lasse. Da war das schon hin und wieder mal Thema, wie sich die Stadt da positioniert oder was es da für neue Informationen gibt. Die Städte wurden oder Kommunen wurden ja auch relativ früh mit einbezogen. Diese Veranstaltung in Fulda war ja da so der Auftakt von dem Ganzen. In den letzten Wochen und Monaten ist da tatsächlich ziemlich Ruhe eingekehrt. Und jetzt gerade in den Online-Formaten, die ich stattfinden lasse, ist das eigentlich gar kein Thema im Moment. Das ist an dieser Front sehr, sehr ruhig geworden.
Okay, Clemens, Bürgerdialog Stromnetz. Was bietet ihr denn an? Also wer kommuniziert da mit wem? Wer führt da den Dialog? Warum wurde das gegründet und auch von wem?
Ja, fange ich mal an mit von wem. Der Bürgerdialog Stromnetz wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gegründet im Jahr 2015. Und hat sich als prioritäres Ziel gesetzt, einen offenen und transparenten Austausch zwischen allen Beteiligten, um den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland zu fördern. Dabei möchten wir vom Bürgerdialog Stromnetz zwischen den Beteiligten des Stromnetzes Informationen vermitteln und gemeinsame Themenfelder erarbeiten. Und konzentrieren uns jetzt aber nicht nur auf das Stromnetz als solches, sondern auch um die Energiewende im Allgemeinen, um das Ganze auch nochmal im Kontext darzustellen. Und da haben wir verschiedene Veranstaltungs- bzw. Dialogformate, die wir sowohl den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, wie gesagt, allen Beteiligten, das heißt zum Beispiel politischen Entscheidungsträgern, aber auch den Bildungseinrichtungen und anderen Adressatenkreisen anbieten.
Also konkret geht es ja jetzt hier in Witzenhausen um Südlink. Das ist ja den meisten wohl auch ein Begriff. Und ein Teil der Trasse, da gibt es zumindest einen Plan, dass der durch den Werra-Meißner-Kreis, wo Witzenhausen liegt, verläuft in Richtung Eisenach. Und es gibt wohl noch eine zweite mögliche Trasse, die dann halt auch komplett auf Thüringer Gebiet läuft. Was sind denn in Witzenhausen die Fragen? Was beschäftigt denn da die Bürger zum Thema am meisten?
Ich nehme jetzt mal die Bürgerinnen und Bürger aus Neu-Eichenberg, der Nachbarkommune, einfach mal mit. weil das der Beginn des Werra-Meißner-Kreises ist, wo die Stromtrasse dann reinführen soll. Da würde die Trasse in unmittelbarer Nähe einer Grundschule entlang führen. Da stellen sich natürlich dann die Fragen, was hat das für Auswirkungen auf nicht nur auf die Natur, sondern was hat das wirklich für Auswirkungen auf die Kinder, auf die Menschen, die da sind, dann auch viele Stunden am Tag. Und in Witzenhausen selbst ist der Ortsteil Unterrieden betroffen. Da geht die Trasse auch nur wenige hundert Meter entfernt dran vorbei durch ein Auengebiet und kreuzt mehrfach den örtlichen Fluss der Werra. Und da sind dann vornehmlich die Fragen, natürlich auch, was hat das für Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, die da am Ortsrand wohnen, aber vor allem, was hat das für Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Felder und was hat das für Auswirkungen auf Flora und Fauna, nicht nur im Auengebiet, sondern natürlich auch im Fluss selbst.
Okay. Clemens, was könnten denn oder was ist denn so schlimm an der Trasse? Was für Auswirkungen drohen denn da? Oder mit welchen Befürchtungen müsst ihr euch oder auf welche habt ihr euch vorbereitet?
Ja, das variiert natürlich immer, je nachdem, wie die Situation vorzufinden ist und vor allem auch in welchem Planungs- bzw. Verfahrensschritt man sich für das Netzausbauvorhaben befindet. Es ist ja so, dass der Netzausbau in verschiedenen Schritten vollzogen wird und erst im letzten Schritt der genaue Leitungsverlauf feststeht und dann auch wahrscheinlich erst ganz genau abzusehen ist, welche konkrete Abschnitte betroffen sind. Und da kann man natürlich schon konkretere Aussagen machen auf die Auswirkungen, aber generell bieten wir auch Informationen an, die genau das ansprechen, was Daniel gerade thematisiert hatte. Wie sieht es aus mit Auswirkungen auf Gesundheit des Menschen? Welche Grenzwerte werden hier zum Beispiel angesetzt? Gibt es Abstände, die eingehalten werden müssen zu den Bürgerinnen und Bürgern, die dort wohnen oder dort sich täglich aufhalten? Aber auch natürlich, was hat das für Auswirkungen auf den Boden oder gegebenenfalls auch auf den Fluss, der da in der Nähe ist? Das sind schon so die angesagtesten oder gefragtesten Themen. Aber natürlich auch, wenn man als direkter Flächenbesitzer betroffen ist, wie sieht es denn mit einer Entschädigung aus und so weiter? Also das variiert.
Der Wert der Gebäude, der gemindert wird und so weiter.
Und ja, also vor allem jetzt, was für eine finanzielle Entschädigung da für jemanden in Frage kommt. Aber auch natürlich, wo kann er sich beteiligen, wenn er auch gewisse Einwände oder Sorgen hat bei dem Vorhaben. Das ist, glaube ich, das Kernthema oder beziehungsweise das Kernangebot, was wir anbieten. Wir möchten aufzeigen, wo, in welchem Verfahrensschritt es die Möglichkeit gibt einer Beteiligung. Und wie ich schon sagte, es gibt verschiedene Verfahrensschritte und in fast jedem Verfahrensschritt ist eine Beteiligungsmöglichkeit vorgesehen, die dann von den Netzbetreiber beziehungsweise von der Bundesnetzagentur berücksichtigt werden muss und berücksichtigt wird, beziehungsweise geprüft wird und dann anschließend berücksichtigt wird gegebenenfalls. Und diese Möglichkeiten, die zeigen wir auf und ja, und sind da natürlich auch immer als Ansprechpartner, stehen dafür zur Verfügung.
Mhm. Beteiligungsmöglichkeiten, also welche gibt es denn da grundsätzlich für die Bürger? Also Einspruch erheben und zu sagen, nee, ich will das gar nicht. Also verhindern wird man es ja, also zumindest den Südlink nicht. Was vielleicht dann eher geht, ist zu sagen, dann doch lieber woanders. Oder dann gibt es ja die Frage, ob man das irgendwie unterirdisch macht oder ob das eine oberirdische Leitung ist. Aber wie groß sind denn da überhaupt die Einflussmöglichkeiten der Leute?
Genau, also da komme ich wieder zu dem Punkt, es kommt darauf an, in welchem Schritt man sich da gerade befindet, des Netzausbauvorhabens. Wenn wir schon über einen konkreten Trassenverlauf oder Leitungsverlauf reden, sind wir ja schon fast am Ende des ganzen Verfahrens. Da reden wir schon über die Trassenplanung. Vorher haben wir aber Verfahrensschritte wie zum Beispiel Szenariorahmen oder Netzentwicklungsplan. Das sind Verfahrensschritte des Netzausbaubedarfs, wo es auch schon Konsultationsvorgänge gibt, wo die Öffentlichkeit bzw. die Behörden, die da beteiligt sind, die Möglichkeit haben, sich zu äußern. sei es jetzt aufgrund naturrechtlicher Natur oder auch Auswirkungen auf den Menschen. Und da kann man in gewissen Fristen seine Bedenken äußern. Die werden, wie gesagt, bearbeitet. Und dann kann es, je früher das geschieht, kann die Auswirkung dieser Äußerung auch relativ stark sein. Und deswegen sind da jetzt keine wirklichen Grenzen der Auswirkung grundsätzlich gesetzt. Aber natürlich, je später das passiert, je weiter fortgeschritten eine Planung des Netzausbaus ist, dann ist es natürlich schon, ist die Auswirkung schon geringer bei den Einwänden.
Also das heißt, ich habe es jetzt richtig verstanden, im Moment wird entschieden, ob die Route sozusagen an Witzenhausen vorbei oder lieber die durch Thüringen komplett. Danach wird dann geguckt, wenn die Entscheidung gefallen ist, wird dann das nächste sozusagen dann entschieden, wo genau und ob überirdisch oder unterirdisch. Ist das denn, Daniel, was die Leute verstehen? Ich kann mir vorstellen, das ist, wenn man erstmal überall prüft, so gern haben im Vorgarten will ja keiner diese Leitung. Da sagt man ja erstmal nein. Kommt das denn so an bei den Leuten?
Wie bei vielen anderen größeren Projekten ein großes Thema, ein schwer übersichtbares Thema für die Bevölkerung. Ich glaube, die Leute hier oder die Bürgerinnen und Bürger im Werra-Meißner-Kreis haben das richtige Vehikel für ihren Unmut gefunden mit der BEI, die sie ja gegründet haben. Ich glaube, das ist in den vergangenen Jahren so, die beste Plattform und Möglichkeit geworden für Menschen, sich gegen Verfahren zu wehren, um da auch rechtssicher irgendwo vorangehen zu können. Ansonsten gab es ja auch Gespräche mit dem Clemens, der das angeboten hat. Und ich habe das Angebot ja auch gerne weitergeleitet an den entsprechenden Ortsbeirat hier in Witzenhausen. Die Leute wurden bei allen möglichen Veranstaltungen immer eingeladen und mitgenommen, sodass auch alle Fragen vor Ort möglichst geklärt werden konnten. Das war so das, was wir machen konnten. Am Ende kriegt man doch nicht immer alle. Das wird man ja so auch nie erreichen können. Leider. Ja.
Aber Clemens, ist denn, es ist auch nicht nur Bürgerbeteiligung, sondern es ist natürlich auch Aufklärung. Ich unterstelle mal, da sind auch bei den Ängsten sehr viele irreale Ängste. Das sieht man jetzt auch ganz anderem Thema bei der Maskentragen, wo dann Leute irgendwie Angst haben, darunter zu ersticken und sich irgendwie Atteste fälschen und was ich was machen. Das beruht ja häufig dann halt auf irrationalen Ängsten. Ist das da in dem Bereich jetzt bei der Südlink-Kommunikation ähnlich oder reicht es bei vielen, wenn man sie einfach von der Notwendigkeit der Maßnahme irgendwie überzeugt, indem man halt sagt, klar, keine Atomkraftwerke mehr im Süden, da ist die Industrie, der Wind ist im Norden und irgendwie muss jetzt von A nach B der Strom kommen. Das ist ja eine relativ einfache und zumindest im ersten Moment verständliche Erklärung.
Nein, also ich denke, einfach nur über die Notwendigkeit zu berichten, das reicht natürlich nicht aus, denn die Einwände, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht unbegründet, sondern haben meist ja auch einen Kern, mit dem man sich beschäftigen muss. Und dann gilt es natürlich dann trotzdem auch zu schauen, ob die Gründe soweit sachgerecht sind, beziehungsweise nicht emotionalisiert sind und vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen, wie es dann tatsächlich in der Wissenschaft oder anderswo gelebte Praxis ist, nenne ich es jetzt mal. Da kann man natürlich dann auch versuchen zu vermitteln. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass viele Einwände seine Berechtigung haben, die dort aufkommen. Aber du hattest es ja gerade schon angesprochen, gleichermaßen gibt es dann auch, ich nenne es jetzt mal Theorien, die verbreitet werden, die zumindest in der Wissenschaft nicht das allgemeine Bestätigte sind.
Also die Kühe mit zwei Köpfen und diese ganzen Geschichten, ja, die da auch immer wieder rumgeistern.
Genau, also das gibt es auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie einen großen Teil ausmacht. Das denke ich, ist nicht der Fall. Ich denke, die meisten, die sich auch in den BIs organisieren, haben auch ihre berechtigten Gründe, warum sie dort ihre Meinung äußern und versuchen, etwas umzusetzen. Und deswegen stehen wir auch mit denen in Kontakt und versuchen auch deren Fragen aufzunehmen und durch Informationen sozusagen zu unterstützen. Genau.
Mhm. Daniel, du hattest am Anfang gesagt, dass so in deinen Bürgergesprächen das am Anfang groß Thema war und jetzt in den letzten Monaten eher weniger. Jetzt habe ich geguckt, es sind natürlich sehr viel großer Teil der Kommunikation zum Thema findet auf Informationsveranstaltungen statt. Du hast ja jetzt in Fulda die eine Veranstaltung erwähnt oder auch vor Ort. Das geht ja jetzt zu Corona-Zeiten nicht. Hängt das miteinander zusammen oder ist Corona vielleicht sogar ganz hilfreich, weil die Leute gerade andere Themen irgendwie prioritär haben und dann kann man die Planung ein bisschen ohne die große Aufmerksamkeit weiterführen?
Ja, kommt darauf an, für wen das Ganze jetzt vorteilhaft ist. Ne? Also ist für die BIs oder für die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt dagegen sind, aus welchen Gründen auch immer, ist die Situation gerade natürlich irgendwo kontraproduktiv, weil sie halt nicht an solchen Informationsveranstaltungen teilnehmen können, wie es in den letzten 2 Jahren ja gang und gäbe war. Hier waren die komplette Sporthalle war voll gewesen und Fragen wurden gestellt. Ich glaube, die Veranstaltung hat 3, 3,5 Stunden gedauert in Unterrieden. Es war wirklich gut besucht. Das Ganze in ein Online-Format zu gießen, ist natürlich sehr schwierig. Ich glaube, wir sind jetzt alle relativ firm da drin, was Videokonferenzen und Telefonkonferenzen angeht, wissen aber auch, wie anstrengend und schwierig das ist, dann gerade so eine Masse an Menschen mitzunehmen und da einzuladen, macht es jetzt nicht gerade einfacher. Von daher war die Corona-Pandemie wohl doch schon ein ganz schöner Hemmschuh jetzt bei dem Thema. Es hat es zumindest aus der öffentlichen Berichterstattung ja nahezu komplett rausgenommen. Hin und wieder wurde mal was berichtet, aber die Hauptthemen in den vergangenen Monaten waren ja immer die gleichen gewesen.
Ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil, Clemens? Weil irgendwann kommt ja dann die Berichterstattung. Ich glaube, ich habe jetzt bei der Recherche geguckt, irgendwie jetzt vor ein paar Tagen war dann irgendwie wieder, dass die Entscheidung irgendwie kurz bevorsteht und dass die Trasse wahrscheinlich dann halt durch Nordhessen und nicht durch Thüringen irgendwie läuft. Das Problem ist, wenn dazwischen dann die Kommunikation eher abgebrochen war oder zumindest nur auf ganz kleiner Flamme gekocht hat, dann kocht jetzt vielleicht die Emotionen erst recht hoch, wenn man dann jetzt sagt, okay, oh Gott, und jetzt haben wir es verpasst. Das ist ja auch bei vielen Bürgerbeteiligungsprojekten. Ne, wenn dann die Bagger kommen, dann fällt vielen halt erst auf, dass sie sich vorher hätten beteiligen können. Und jetzt fühlen sich, glaube ich, dann eigentlich auch wieder einige überrumpelt. Oder ist es nicht so?
Ja, du hast es ja quasi schon beantwortet. Es ist natürlich ein deutlicher Nachteil, diese Zeiten gerade. Die Beteiligung ist natürlich deutlich schwerer geworden als zuvor. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Beteiligungsformate aufrechterhalten. Zunächst haben wir sogar noch Präsenzveranstaltungen, die sind aber nur in Bildungseinrichtungen. Ich hatte ja schon genannt, dass wir uns auch an Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen widmen und dort Informationsveranstaltungen durchführen. Und dort können wir das ja noch in Präsenzform durchführen. Bei den klassischen Informationsveranstaltungen und unseren Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger mussten wir das natürlich jetzt größtenteils auf das Online-Format umstellen, wie jetzt in allen anderen Bereichen auch. Und da haben wir zwar auch ein relativ großes Publikum ansprechen können und die waren auch immer gut besucht, aber natürlich kann man da auch nicht jedem gerecht werden und zum Teil sorgt das für ein bisschen Unmut bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil natürlich auch nicht jeder gleich beispielsweise mit den IT-Techniken vertraut ist. Und daher ist es generell eher als Nachteil zu sehen. Und
Habt ihr denn die Kommunikation dann, wie habt ihr die denn genau angepasst? Also ich weiß, Daniel, du hast, glaube ich, irgendwie über Facebook Live irgendwie relativ viel in deiner Bürgerkommunikation gemacht oder andere Kollegen haben irgendwie auf Insta Live Formate. Dann gab es eine virtuelle Bürgermeister-WG von einem anderen Kollegen. Habt ihr da auch was gemacht? Das hatte ja teilweise bei den Bürgermeistern zumindest enorme Reichweiten.
Ja, also die Reichweiten sind ja schon nicht schlecht. Ich habe die ersten Meetings tatsächlich nur bei Facebook Live gemacht. Bin dann, weil es Kritik gab, dass es halt ein abgeschlossenes Medium ist, wo nicht jeder angemeldet ist, umgestiegen auf Zoom-Meetings, so wie der Dominik Brasch auch. Von dem habe ich das mir so ein bisschen abgeschaut. Seitdem läuft das auch über dieses Medium. Trotzdem kommt immer wieder die Kritik, dass man das doch irgendwie eher auf YouTube oder so streamen sollte, könnte, weil da noch mehr Leute drauf zugreifen können. Auch da sind wir dran, dass wir das jetzt noch so ein bisschen anpassen. Man wird ja dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen professioneller, was die Ausstattung angeht. Und wie gesagt, also die Formate finde ich ganz, ganz gut. Nicht nur, weil wir eine große Reichweite haben, sondern wenn man sich da die Kollegen aus den Nachbarkommunen nochmal mit dazu holt oder vielleicht nochmal ein paar Experten mit dazu holt, macht es auch nochmal ein bisschen interessanter für die Leute, die dazuhören. Und die können auch direkt Fragen stellen und kriegen sie meistens auch direkt beantwortet, wenn es geht. Von daher, das ist schon eine ganz gute Sache so.
Habt ihr das beim Bürgerdialog Stromnetz auch eingesetzt? Oder?
Ja, also im Prinzip auch fast identisch. Wir haben dann auch Online-Konferenzen geschaltet, die beworben und für alle öffentlich zugänglich gemacht. Natürlich haben wir versucht, immer die regionale Komponente mit einzuspielen. Heißt, wir haben in verschiedenen Gemeinden, Regionen speziell Veranstaltungen mit den aktuell gefragten Themen veranstaltet und dort dann die Leute eingeladen, über den Chat oder auch über das Mikrofon die Möglichkeit gegeben, die Fragen oder Diskussionen mitzuteilen. Und das wurde auch gut angenommen. Grundsätzlich. Aber klar, natürlich, wie Daniel es erwähnt hat, gibt es immer mal wieder Rückmeldungen, wie man es doch besser machen könnte. Und das versuchen wir auch immer wieder aufzunehmen für zukünftige Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch wenn es manche Vorteile hat, wenn man vielleicht noch mehr Informationen reinpacken kann und manche Referenten auch flexibler dann zu akquirieren sind für solche Veranstaltungen, soll das natürlich auch nur ein Übergangsmedium sein und dann wieder die Bürgerinnen und Bürger verstärkt persönlich in Kontakt nehmen zu können.
Ja, ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Ich glaube, bei uns Bürgermeistern wird sich das, glaube ich, sogar als Dauerlösung mit rausstellen, weil man einfach ganz viele Leute darüber erreichen kann. Trotzdem ist natürlich das live gesprochene Wort, ob jetzt in der auf dem Marktplatz freitags vormittags oder irgendwo in der Ortsbeiratssitzung ganz live natürlich immer das bessere Medium, keine Frage. Aber man erreicht so unglaublich viele Menschen und die Leute können sich das im Nachgang nochmal angucken. Ist immer eine super Sache.
Also das wäre jetzt vielleicht auch mein Einwand von wegen Übergang. Warum nicht gleichzeitig? Natürlich ist die Präsenzveranstaltung ganz wichtig, aber ich glaube auch die Präsenzveranstaltung erreicht man auch nicht alle mit. Also gerade irgendwie die berühmte alleinerziehende Mutter, die dann halt eben abends dann irgendwie keinen für die Kinderbetreuung hat, die dann nicht kommen kann, oder den Menschen auf Dienstreise, der dann halt irgendwie in München gerade ist, aber der an einem digitalen Format halt aus dem Hotelzimmer teilnehmen könnte. Also ne, man kann ja auch Mischformen irgendwie dann halt vielleicht für die Zukunft machen. Das wäre jetzt halt auch so der nächste Punkt. Was sind denn so die Erfahrungen aus der Corona-Zeit auch für die Zukunft, was man sozusagen, wo man Sachen anpassen kann.
Jetzt auf die Informationsformate bezogen?
Oder? Ja, also wie man die Bürger insgesamt einbinden kann.
Ja, also das ist durchaus eine Möglichkeit, das auch zukünftig zu machen. Kommt allerdings immer darauf an, um was für Themenbereiche es geht. Also wenn es irgendwie um, jetzt steht bei uns die Marktplatzumgestaltung an, wenn ich mir überlege, das hätten wir komplett in Online-Formaten machen müssen, das wäre lange nicht so erfolgreich gewesen, glaube ich, wie wenn wir das, wie wir es dann so durchgeführt haben, so in Live-Veranstaltungen mit mehreren Workshops und mit lokaler Partnerschaft und ganz vielen Vereinen und Kommunalpolitik. Also gehört ja wirklich viel dazu. Also ich glaube, das kommt wirklich auf den Themenbereich an, wen man da erreichen möchte und wie stark beteiligt man die Leute dabei haben möchte.
Genau.
Ja, oder wie viel Input man von den Leuten erwartet, um es so besser zu sagen. Ja.
Genau, dem würde ich mich auch anschließen. Also wenn man das mal jetzt auf unsere Veranstaltung bezieht, für die reine Informationsvermittlung kann natürlich ein digitales Format schon hilfreich sein. Dennoch gibt es dann wieder den einen oder anderen, den man da vielleicht nicht ganz so erreicht, weshalb wir da vielleicht auch sogar das Hybridformat mit einer Präsenzveranstaltung gleichzeitigen Online-Übertragung wählen werden. Das wird sich dann herauszeigen. Das ist auf jeden Fall auch eine Option, über die wir nachdenken. Ja, und das, was natürlich schön ist, dass dieses Online-Format jetzt wie bei uns allen sehr gängiger geworden ist und auch keine exotische Variante, sodass man das auch gegebenenfalls spontan mal einführen kann, ohne jetzt große Bedenken haben zu müssen, dass das von niemandem angenommen wird.
Mhm. Vielleicht noch ein Punkt, den ich mir hier notiert hatte, Betroffenheit beziehungsweise auch Nutzen. Jetzt ist es ja beim Marktplatz so, ne, von einem umgestalteten Marktplatz hat dann der Bürger auch einen konkreten Nutzen. Das ist halt schöner, die Aufenthaltsqualität steigt und so weiter. Jetzt betroffen ist er auch. Das ist ja beim Stromnetz, zumindest der Nutzen ist ja zumindest jetzt nicht für den Einzelnen individuell so abbildbar. Der hat dann im Zweifel halt dann den Strommasten irgendwie 300 Meter, 100 Meter, weiß ich nicht, wie weit weg da stehen. Das Thema hat man ja beim Wind. Parks und so weiter auch, wo man ja sieht, dass die Akzeptanz, wenn es ein Bürgerwindpark ist, das heißt, die Leute, die da wohnen, haben auch einen konkreten Nutzen, massiv steigt. Gibt es irgendwie sowas, wo auch das Thema Stromnetz irgendwie mit Durchleitungsentgelt und wie auch immer, also ne, man geht ja sozusagen dann durch das Gemeindegebiet, profitiert da die Gemeinde, Querstrich, dann halt vielleicht auch der Einzelne, von gibt es da Modelle?
Also die sind mir aktuell nicht bekannt. Ich kenne natürlich auch die Beteiligungsmodelle aus zum Beispiel aus dem Ausbau erneuerbarer Energien. Das hat sich ja auch zum Teil bewährt, hat aber auch gezeigt, dass es auch für manche dann kein Grund ist, vielleicht nicht dagegen zu sein. Also das ist sozusagen auch nicht das Allheilmittel, nenne ich es jetzt mal, ohne das jetzt wirklich bewerten zu wollen, wie das dann für den Netzausbau sich auswirken würde, weil das, wie gesagt, ist momentan nicht vorgesehen, beziehungsweise müsste die Politik dann sich mit beschäftigen. Grundsätzlich aber von dem Nutzen von Netzausbauvorhaben kann man nochmal vielleicht an der Stelle sagen, dass ja schon ein Nutzen vorhanden ist durch die Versorgungssicherheit, die ja im deutschen Stromnetz seit Jahrzehnten oder noch länger von den Netzbetreibern aufrechterhalten wird. Und da gehört der Ausbau des Netzes auch dazu. Auch wenn man jetzt bei konkreten Vorhaben das vielleicht nicht direkt merkt, ist das nach wie vor der Fall. Und was vielleicht auch noch an der Stelle manchmal vergessen wird, wenn ein Netz vor Ort gebaut wird, dann sind die Vorhabenträger angehalten, auch regionale Unternehmer mit einzubinden. Das heißt, eine Wertschöpfung in der Region findet in jedem Fall auch statt. Also das nur mal so am Rande.
Stimmt natürlich, klar. Das ist, glaube ich, aber auch so der größte Kritikpunkt an dieser Trasse mit. Es wird irgendwo eingespeist und am Ende gibt es zwei Punkte, an denen Strom wieder rausgenommen wird oder entnommen werden kann. Und zwischendurch haben alle die Last, aber keiner hat einen Nutzen davon, weder monetär noch von Energie, die man rein oder raus ziehen könnte. Klar sind die Energieunternehmen dazu beauftragt worden, die Netze zu erhalten und auszubauen, gar keine Frage. Stellt sich natürlich dann hier die Sinnhaftigkeit-Frage, oder man muss sie fragen, kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Position man in dem Thema da involviert ist. Aber die Bedenken der Leute oder die Kritik der Bevölkerung an dieser Trasse kann ich in diesem Punkt nur zu 100% unterstreichen. Also ich gehe da völlig d'accord.
Ich glaube, das ist jetzt natürlich auch ein Punkt, den werden wir jetzt hier nicht lösen können. Nee, das ist natürlich eine Frage, die sich dann halt vielleicht mal Berlin allgemein stellen sollte. Wie erhöht man vielleicht durch solche Modelle eine Akzeptanz? Und das würde jetzt natürlich den Rahmen hier wahrscheinlich auch ein bisschen sprengen. Zum Abschluss habe ich jetzt nochmal mir hier einen Punkt aufgeschrieben. Wir hatten letzte Woche zu Gast Hate Aid, die Geschäftsführerin von Hate Aid. Da ging es um Hass im Netz und um digitale Kommunikation, die mitunter ganz heftig aus dem Ruder läuft. Jetzt gibt es ja also neben den NIMBYs auch die notorischen Querulanten. Ist denn bei euch auch diese Bürgerinitiative, die du jetzt genannt hast, vielleicht nicht konkret, aber gibt es bei den Gegnern auch solche, sage ich jetzt mal, Querdenker oder sind die da eher unterrepräsentiert?
Also was ich wahrgenommen habe aus dem Bereich der Bürgerinitiativen, das läuft zumindest hier sehr sachlich und gesittet ab. Also ich habe da jetzt nicht diese typischen Querdenker aus den letzten Monaten, die man immer mal so aus Funk und Fernsehen sieht und hört. Das ist zumindest jetzt mein Eindruck. Und die kommen auch eher auf mich zu oder sind auf mich zugekommen und haben gefragt, was die Stadt da machen kann und unterstützen kann. Aber die Verschwörungstheoretiker oder was, die sind mir jetzt hier in dem Bereich nicht so aufgefallen.
Clemens, wie sieht's aus mit Jana aus Kassel zum Stromnetz?
Ja, also ich hatte es ja schon erwähnt. Natürlich haben wir auch immer wieder mit Personen zu tun, die manchmal schon diffuse Gedankengänge haben in diesem Kontext, nenne ich es jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht die Mehrheit. Und das sind aber auch zum Teil berechtigte Ängste, die vorhanden sind, weil sie vielleicht auch an einer einen oder anderen Stelle halt von anderen Quellen, sage ich mal, initiiert wurden. Und wenn man mit diesen Menschen redet und versucht, auf eine sachliche Art und Weise vielleicht zu widerlegen und zu zeigen, was eigentlich richtig wäre oder richtig ist und in der Wissenschaft oder in der allgemeinen Konsens, dann hat man schon viel gewonnen. Und deswegen sind wir natürlich auch nicht, scheuen wir uns natürlich auch nicht mit denen zu reden, sondern im Gegenteil, versuchen auch mit denen einen sachlichen und umgänglichen Ton vorausgesetzt miteinander zusammenzuarbeiten.
So als Quintessenz, es wird ja jetzt auch wirklich viel Geld in die Kommunikation der Stromnetzausbaus gesteckt. Ist das denn gut investiertes Geld? Nutzt das denn wirklich was?
Oder? Absolut. Also ist natürlich klar, dass ich das jetzt nein, auf jeden Fall. Und ich denke, man hat auch in der Vergangenheit gesehen, dass überall da, wo es nicht nur jetzt im Stromnetzausbau, sondern generell bei Infrastrukturvorhaben oder großen Entscheidungen in der Politik, sage ich mal, überall, oder wir sehen es jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, überall dort, wo Maßnahmen nicht ausreichend begründet werden, gibt es einen Widerstand und hat vielleicht dann seine Bevölkerung so ein bisschen verloren, sage ich es mal am Ende. Und deswegen ist es sowohl beim Stromnetzausbau, aber auch generell bei großen Infrastrukturvorhaben oder in Zeiten von Pandemien, glaube ich, sehr wichtig, eine verstärkte Kommunikation an den Tag zu legen.
Ja, dann herzlichen Dank. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Wir hatten ja Bürgerkommunikation am Anfang gesagt, dass dir das sehr wichtig ist. Gibt es denn Punkte aus dieser Kommunikation jetzt gerade beim Stromnetz, die du dir da zu eigen machst, wo du sagst, da kann ich jetzt auch noch was von lernen für meine Kommunikation?
Ja, also das, was Clemens gerade gesagt hat, das kann man eigentlich nur unterstreichen. Also alles, man muss die Leute mit möglichst vielen Informationen, gerade bei solchen großen Themen, versuchen mitzunehmen. Und man muss die Informationen ja so rüberbringen, dass es verständlich ist. Also jetzt nicht irgendwie in Fachchinesisch oder in zu komplexen Handlungen irgendwo verstrickt, sondern es muss allgemeinverständlich sein. Ich glaube, das ist wirklich der Weg, wie man die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dann am Ende mitnehmen kann. Fragen oder Skeptiker oder Kritiker wird es immer geben, keine Frage. Aber man muss, ja, wie es dann schon zu Beginn gesagt wurde, irgendwo bürgernah dran sein oder nah am Menschen dran sein und die Informationen dann ja authentisch und nah rüberbringen.
Vielleicht an der Stelle ein Zitat von einer Professorin, die auf einer Veranstaltung vom Bürgerdialog in den vergangenen Wochen referiert hat. Sie hat gesagt, die Ingenieure schaffen das schon und wir müssen die Leute mitnehmen. Und damit hat sie es in Bezug auf Energiewende und Stromnetzausbau sehr gut zusammengefasst.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und vielleicht, wenn ich dann ergänzen darf, die Ingenieure müssen die Leute auch mitnehmen wollen. Das ist
was sich häufig als schwierig rausstellt.
Ja, ich habe mal Wirtschaftsingenieurstudium angefangen und ich glaube, das ist denen auch nicht, also im Studium kommt es nicht vor, wie man seine Vorhaben kommuniziert. Vielleicht wäre das dann auch mal ein Punkt, dass man das vielleicht auch in andere Studiengänge noch mit reinbaut.
Ich bin tatsächlich auch Ingenieur, aber ja, habe mir das nebenbei angeeignet.
Ja, Okay, Daniel, Clemens, ich darf mich ganz herzlich für das interessante Gespräch bedanken.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War wirklich ein gutes Gespräch und solche Formate finde ich auch immer sehr informativ.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier sein durften vom Bürgerdialog Stromnetz. Und vielleicht auch nochmal an der Stelle an alle, die sich vielleicht jetzt angesprochen gefühlt haben, was Kommunikation zum Netzausbau der Energiewende angeht, kommen Sie gerne auf uns zu, besuchen Sie unsere Homepage bürgerdialog-stromnetz.de und dort werden Sie dann einen relevanten Ansprechpartner für Ihre Region finden. Vielen Dank.
Ja, also den Link haben wir auch dann nochmal im Begleittext zum Podcast. Da wird er auf jeden Fall auch nochmal auftauchen, dass die Leute sich da informieren können. Dann ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank. Ja, und auch an alle Zuhörer herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe doch einfach über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht's weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig.